Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen. Und wir freuen uns, dass du heute mit uns am Start bist. Wir sind heute zu dritt. Mein Name ist Sonja Eizenberger. Neben mir Julia Wanitschek und da drüben die Anna Born. Schön, dass ihr da seid. Und wir sprechen jetzt über das Thema, wer die Rute schont. Ja. Willkommen zu einer ganz besonderen Folge von unserem Podcast, in der wir uns mit einem Thema beschäftigen wollen, das oft auch zu Missverständnissen führt. Und es geht um Strafen in der christlichen Erziehung. In den letzten beiden Folgen haben wir uns schon mit Strafe und Belohnung beschäftigt. Und ich schätze mal, dir sind einige Fragen gekommen, wie zum Beispiel, Gott straft doch auch, oder? Viele glauben tatsächlich, dass die Bibel harte Disziplinierungsmaßnahmen befürwortet. Doch was würde Jesus dazu sagen? Und wir schauen uns jetzt mal einen Bibelvers an. Schone die Rute nicht. Sollte man das jetzt wörtlich nehmen?
Ja, dieser Bibelvers, wer die Rute schont, hasst seinen Sohn, ja? Ja, nimmst du alles wörtlich, Sonja? Also, ich meine...
Da muss ich jetzt mal drüber nachdenken.
Nein, ich meine jetzt aus der Bibel. Wir kennen ja auch, Paulus sagt, die Frau soll im Gottesdienst ein Kopftuch tragen und schweigen. Und es gibt in 5. Mose 22, Vers 5 diese Aufzählung, dass Frauen keine Männerkleidung tragen sollen. Jetzt, Sonja, du hast da Kleid an, das ist schon mal sehr vorbildlich. Eben. Die Anna und ich sitzen in der Hose da.
Schweigen nur nicht.
Also das sind ja auch Sachen, die wir heute nicht mehr so, aber Kopftuch hast nicht auf, ja? Also,
vergessen.
Aber gut, wir sind ja nicht im Gottesdienst, von dem her. Ja, Anna, was machen wir mit solchen schwierigen, gerade diesem Strafenstext, wenn es um Kindererziehung geht, mit der Rute?
Ja, es ist ja so, dass die Bibel ja nicht auf Deutsch geschrieben wurde, sondern das Alte Testament auf Hebräisch. Und da gibt es natürlich andere Wörter für. Und im Hebräischen gibt es halt dieses Wort, was Luther wiederum in einem, ja, als Rute, als Strafobjekt übersetzt hat. Mhm. Man kann aber Rute auch verstehen als, also es ist ja ein Hirtenstab. Die Rute war für den Hirten, dass er seine Schafe führen kann, zur Not auch retten, ja. Und wenn wir das so betrachten, dann ist die Rute ein Wegweiser, ein Führungsobjekt, ja, es gibt Orientierung, mhm, Weisung und auch Disziplin, mhm, aber nicht Disziplin in Form von, ja, Strafe oder Bestrafung, sondern,
Führung.
Führung,
ja, genau. Ja, und man muss auch dazu mal sagen, dass Luther, ich glaube, irgendwo habe ich mal gelesen, dass Luther die deutsche Übersetzung ist, die am häufigsten das Wort Strafe verwendet.
Okay.
Für die jeweiligen hebräischen Wörter, die eben auch, oder griechischen, die eben auch mit Strafe übersetzt werden können. Aber dazu muss man auch das ja mal im Kontext anschauen. Luther, wenn man über sein Leben liest, schreibt selber mal in einem seiner Briefe an irgendwen, dass seine Mutter ihn geschlagen hat als Kind, bis er blutig war. Also so harte körperliche Strafe war einfach, ich meine, klar, was war das, ja? Also das war damals, es ist Jahrhunderte her, das war Teil seines Lebens. Und er übersetzt dementsprechend auch häufig mit Strafe. Und manchmal dürfen und sollen wir auch gucken, ist es wirklich so gemeint? Ist es die einzige Wortbedeutung, die ein bestimmtes Wort hergibt?
Deswegen solltest du auch immer den Kontext berücksichtigen. Ich meine, da gibt es noch einen Vers, in 5. Mose 21 steht da was drüber. Da geht es darum, dass man sein ungehorsames Kind steinigen soll. Ja? Bloß wenn du jetzt da näher hinschaust und es nachliest, dann wirst du merken, dass es vom Kontext her darum geht, dass es eigentlich schon ein erwachsen gewordenes Kind ist. Ja? Also
kann ich das gar nicht auf die Situation anwenden. Und dann kommt ja noch hinzu, dass wir ja heutzutage niemanden mehr steinigen.
Mhm. Genau. Ja, und wenn wir uns so Gottes Charakter anschauen und die Liebe, die er zu uns hat und auch durch Jesus gezeigt hat, dann finden wir, dass es sehr viele gute Erklärungen dafür gibt, warum körperliche Strafe nicht aus der Bibel zu begründen ist. Es würde jetzt zu weit führen, alles auszuführen, aber natürlich gibt es dann dennoch Bibelstellen, die man nicht, vielleicht nicht einfach weg erklären kann, ja, und wo wir uns selber auch schwer tun und wo Fragen offen bleiben, ja, was macht man jetzt damit? Hat Gott das wirklich so gemeint?
Es ist definitiv so. Wir können nicht alles weg erklären. Es bleiben Fragen offen. Das ist einfach so. Für manches gibt es gute Erklärungsansätze und an manchen Punkten stehe ich dann da und denke mir, okay, was mache ich jetzt damit? Aber da ist für mich immer wichtig, dieser Vers in Johannes 4, Vers 17 sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also Jesus ist die beste Offenbarung des Vaters und des, was du gerade gesagt hast, des Charakter Gottes,
die wir haben. Ja, und da fällt mir jetzt gerade spontan was ein. Also als wir mal in der Kirche darüber diskutiert hatten, wo mein Mann dann mal sagt, es tut mir einfach leid, Leute, aber ich kann mir einfach Jesus nicht vorstellen, wie er mit einer Peitsche auf ein Kind einschlägt. Mhm. Als Strafe.
Genau.
Und dieses Bild hat mir auch enorm geholfen.
Genau, und ich denke, der wichtigste Schritt, damit ich durch Jesus den Vater sehe, ist dann erstmal, dass ich Jesus richtig sehe und richtig erkenne. Da werden wir auch in der nächsten Folge nochmal drauf eingehen. Aber deswegen haben wir jetzt hier nur ein paar Erklärungsansätze angerissen. Die sind interessant und wichtig und man kann und soll sich da gerne auch noch weiter rein vertiefen. Mhm. Aber es bleiben Fragen.
Das heißt einfach, also wir wollen jetzt mal uns ein bisschen mit dem Vaterherz beschäftigen von Gott. Mhm. Und aber ich denke, dass man das überhaupt begreift, dazu brauchen wir einfach einen Heiligen Geist. Also um das im Ansatz überhaupt begreifen zu können. Diesen Satz, Gott ist Liebe. Mhm. Ja?
Ja, also wenn man jetzt so auf die eigene Ebene geht und das mal selber so erlebt hat, ja, wenn man als Kind körperliche Züchtigung erlebt hat und dann auch noch mit der Begründung, dass es Gott gewollt ist, dass es biblisch ist, dass es die Verantwortung des Elternteils ist, das Kind jetzt so zu bestrafen. Also man hat schon als Kind gespürt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also da ist von der Liebe nichts angekommen, ja. Mhm. Und es hat auch nichts mit Liebe zu tun. Also vielleicht kennt ihr Sätze wie, es tut mir mehr weh als dir. Mhm. Ich muss das jetzt machen, ja, das erwartet Gott von mir. Oder ich strafe dich aus Liebe.
Das ist furchtbar.
Gott möchte, dass ich dich strafe.
Ja, oder auch so, was man im Volksmund oft so hört. Strafe muss sein.
Ja, oder kleine Sünden bestraft Gott sofort.
Das ist ja auch so geprägte, ja, so Überlieferungen.
Ich meine, das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass gerade die Aussagen, wenn man den Kindern sagt, dass die eigentlich zu einem ganz ungesunden Gottesbild führen. Und was mich da auch schockiert, wenn ich drüber nachdenke, ist, dass wir den Kindern eigentlich das, was für sie der sicherste Ort im Universum ist, ja, dass wir ihnen
oder
das
sein sollte.
Sein sollte ja eigentlich dadurch wegnehmen. Und ganz krass ausgedrückt ist es eigentlich ein geistlicher Missbrauch, ja?
Auf jeden Fall.
Weil wir quasi im Namen Gottes, ne, oder im Namen des Herrn andere Menschen verletzen oder halt das Kind verletzen.
Oder manipulieren.
Ja? Ja, manipulieren.
Also wenn man jetzt nicht nur auf körperliche Strafen geht, sondern auch auf andere Strafen.
Ja, und das Fatale ist, man wird dann extrinsisch motiviert, ja? Also wenn man Angst vor Strafe hat, dann ist ja alles, was man macht, darauf ausgerichtet, gut zu sein, ja, keinen Fehler zu machen und nicht aus einem inneren, freiwilligen Antrieb oder aus Liebe, ja, was unser Handeln eigentlich bestimmen soll, ja, was Gott eigentlich von uns möchte. Mhm. Ich finde auch die, es gibt ja so Erziehungstipps, also christliche, ja.
Ja, ja,
wo vorgeschlagen wird, dass man die Kinder, also dass, wenn das Kind etwas falsch gemacht hat, ja, irgendwie, wir wissen ja, es gibt kein Falschhandeln, sondern es gibt einfach eine ungünstige Strategie, ja. Es steckt immer ein unerfülltes Bedürfnis drin und man wählt halt einfach eine Handlung, die ja gerade nicht toll war. Und wenn das Kind jetzt etwas Falsches gemacht hat, in Anführungsstrichen, genau, dann soll man sich erstmal besinnen, das ist ja ein guter Rat, also erstmal zur Ruhe zu kommen.
Genau, dass man selbst nicht aus der Wut schlägt oder aus der Wut reagiert, aus dem Affekt.
Genau, sondern dann bewusst die Entscheidung trifft, welche Strafe man jetzt vollzieht. Ja, zum Beispiel, wie oft man das Kind schlägt oder wo.
Und dann ist es gerechtfertigt.
Dann ist es richtig, weil du hast es in Ruhe gemacht. Du hast es nicht im Affekt gemacht. Und das finde ich so eine krasse Aussage. Ich finde das Bild, das ist so krank. Also was muss in einem abgetötet sein oder abgepanzert sein am Herzen?
Ja, vor allem, du bringst ja dein Kind bei immer, ja, wir tun kein Weh, du sollst nicht schlagen, aber ich schlage im Namen des Herrn, wohl überlegt auch noch, ja, schlage ich das Kind jetzt als Strafe.
Man entscheidet sich ganz bewusst dafür. Ich finde, das ist eine andere Sache, wenn man nicht gelernt hat, mit seinen Gefühlen umzugehen und dann aus dem Affekt irgendwie...
Weil du wirst gerade angeschrien vom Kind und dann schreist du zurück und schupperst halt immer hin und was, ja.
Ja, genau. Ja. Eine gibt... es ist schlimm genug, ja.
Und es bedarf auch der
Aufarbeitung. Selber Hilfe holen und das die Situation auch aufarbeiten. Aber gerade dieses Verdrehte, dass man sich bewusst dafür entscheidet, dass man Ja dazu sagt, zu dieser Gewalt, ist einfach total ungesund.
Ja, also ich finde es richtig krank. Es ist in den USA, es ist bei uns nicht so verbreitet, muss man sagen, aber in den USA gibt es da auch wirklich ganz berühmte christliche Ratgeber, wo das genau so empfohlen wird, dass du dich beruhigst und dann dein Kind schlägst und am besten noch vorher da betest, damit das Kind jetzt versteht.
Also das Kind wählen lässt.
Ja, also das ist für mich geistlicher und auch körperlicher Missbrauch hoch 10. Und ich finde das, ja, wie du sagst, da hier die Gewalt zu verbinden mit eigentlich etwas Liebendem, etwas Positivem, es ist richtig, richtig krank. Und ich meine, in Deutschland, das möchte ich an der Stelle auch mal sagen, nicht, dass wir das hier irgendwie außer Acht lassen, keinen Fall. Es ist gesetzlich verboten, sein Kind zu schlagen, körperlich. Und es ist auch richtig und wichtig. Ja, das möchten wir hier nicht außer Acht lassen. Aber es ist natürlich trotzdem was einige von uns, viele, die uns zuhören, selbst so erfahren haben in ihrer Kindheit.
Gerade aus dem Migrationshintergrund, da ist es noch sehr verbreitet.
Das haben wir auch mitbekommen, dass es da noch verbreiteter ist. Aber es gibt ja auch andere Arten von Strafen, die Kinder auch, also darüber haben wir auch in den letzten beiden Folgen geredet, ignorieren ins Trennung, ins Zimmerspiel sperren, Bindungsentzug. Und das
also es ist Angst machen, den Alarm.
Ja, genau. Und es ist vor allem studientechnisch mittlerweile erwiesen, dass emotionale Vernachlässigung die gleichen Schäden hinterlässt wie körperliche Züchtigung. Also ist ganz spannend.
Genau. So ein Schmerz auslöst.
Ja, genau. Also dass es genau zu den gleichen Folgen führt, ja. Und das Kind lernt ja in beiden Fällen, egal ob körperlich oder ja, emotional und so weiter, dass ich muss meinen Eltern oder später ich muss Gott erstmal wieder besänftigen oder gnädig stimmen. So wie bei so, keine Ahnung, so heidnischen Gottheiten, so Götzendienst, ja. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, da sind wir wieder bei dieser werksgerecht, bei diesem Abbitte leisten, bei diesem, was ich tun muss. Aber genau das lernt das Kind ja, wenn wir so mit ihm umgehen.
Ja, und ich denke, der Punkt ist, wie Gott denn darüber denkt. Und da ist ein Text aus Sacharja 2 sehr interessant. Ich lese den mal vor. Um seine Macht und Herrlichkeit zu zeigen, hat mich der Herr, der allmächtige Gott, zu den Völkern gesandt, die euch ausgeplündert haben. Ja, also es ist was Negatives passiert an uns. Er sagt, wer sich an euch Israeliten vergreift, der verletzt, was mir am kostbarsten ist. Und ich meine, Gott wird da ganz klar. Und ich denke, dass wir in der Gesellschaft auch ein großes Problem mit Adultismus haben, was einfach bedeutet, man gibt dem Kind nicht den gleichen Wert wie einem Erwachsenen. Ich sage zum Beispiel, beim Kind ist es okay, dass ich es jetzt schlag und anschrei. Ja? Wenn ich es jetzt bei meinem Partner mache, was auch passiert, dann weiß ich aber ganz genau, dass es falsch ist. Ja,
ja genau, aber bei Kindern ist es ja okay. Und ich denke eben, dieser Sacharja-Text gilt aber auch für Kinder.
Ja, eben. Er gilt eben für Kinder, weil mein...
Er verletzt, was mir am kostbarsten ist. Und ich denke...
Ja, das Kind, das Kleine, Schwache.
Ja, genau. Und eben, dass Kinder den gleichen Wert haben. Aber wir finden diese adultistische Einstellung überall, wo wir sagen, ja, ist okay, mit dem Kind so umzugehen. Aber was wir mit einem Erwachsenen nie machen würden, so mit dem umzugehen. Aber da passiert ja dann auch was beim Kind, das sich dann auch das einprägt. erstens, dass es dann selber mal mit seinen eigenen Kindern so umgeht, aber auch, was sich in, ja, wir haben da in den letzten Folgen auch immer wieder drüber gesprochen, an negativen Glaubenssätzen zum Beispiel.
Und vor allem, das Kind ist aber ja wirklich das Schwache und Schutzlose. Und dann, eigentlich ist es ja absurd, das dann noch umzudrehen. Eigentlich müsste ja genau das Gegenteil sein, ja.
Ich glaube, diese schwierigen Texte, die wir am Anfang so angesprochen haben, ich glaube, dass viele Menschen dadurch auch abgeneigt sind, dann Gott zu folgen oder weiterhin die Bibel zu lesen, weil sie sagen, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben.
Völlig verständlich.
Mit Liebe zu tun, ja. Völlig verständlich.
Ja, absolut. Ja.
Wenn du aber so aufgewachsen bist und für dich das irgendwie normal war, ne, man das irgendwie so vereinen konnte und plötzlich lernt man Gott ganz neu kennen, man definiert Liebe plötzlich ganz anders, man erfährt, was bedingungslose Liebe ist, dann kommen plötzlich richtig viele Fragen. Und
und dann hast du voll die Probleme auf einmal.
Total.
Ja, und ich glaube aber, dass das genau der Punkt ist, bei all den Fragen, dass wir erst, wo wir uns jetzt fragen, ja, sollen wir jetzt strafen, nicht strafen, dass wir als allererstes genau das verstehen müssen, was du gerade gesagt hast, dass Gott Liebe ist und dass wir uns auch dessen erstmal hundertprozentig sicher sein müssen. Gott ist Liebe. Und dann, wie du sagst, kommen Fragen auf. Manche, wie wir am Anfang gesagt haben, können wir anfangen, uns zu erklären, können sagen, ah ja, das könnte man jetzt auch anders sehen und so, aber es bleiben
Fragen. Aber wir müssen es ja nicht. Und wenn wir einfach dem zustimmen, Gott ist Liebe, dann können sie auch offen bleiben.
Genau, dann habe ich kein Problem mehr.
Muss ja nicht rechtfertigen.
Dann kann ich mit dieser kognitiven Dissonanz, also diesem irgendwie, das geht sich nicht aus. Ich muss nicht alles bis ins kleinste Detail mir zurechtbiegen und erklären, sondern ich kann mit diesen offenen Fragen erleben, weil ich mich aufs Wesentliche fokussiere, auf Gottes Wesen, Gottes Charakter.
Und ich finde das gerade auch so wertvoll, weil ich komme aus einem Kontext, wo es eigentlich auf jede Frage eine Antwort gibt.
Mhm.
Und ich musste gar nicht irgendwie ich bin von klein auf christlich erzogen und ich brauchte mir eigentlich nie irgendwelche Fragen zu stellen und nie irgendwas zu hinterfragen, weil ich kannte die Antworten schon. Ja.
Ja.
Und jetzt, wo ich Gott auf eine ganz andere Weise kennenlerne, wo ich Liebe neu definiere, weil ich weiß, dass die Liebe, die ich kennengelernt habe, aufgrund dieser Dinge, die wir schon genannt haben, Gott will, dass ich dich strafe und so weiter, muss ich das nochmal ganz neu für mich definieren. Und dann kommen ganz viele Fragen. Und das Wertvolle ist einfach, dass man ja daran neu wachsen kann. Mhm. Also es sind auch viele Fragen offen, aber es fügen sich auch immer mehr Puzzleteile. Und es ist halt auch ein schöner Prozess, dass, ja, es ist heilend.
Der Heilung halt einfach.
Genau, weil das Alte wird nochmal überschrieben. Und wir haben in Jesu Leben ganz viel Beispiel, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er mit seinen Jüngern umgegangen ist.
Ja.
Es waren zwar keine Kinder, man kann jetzt sagen, wir sehen jetzt kein Beispiel, wie Jesus Kinder erzogen hat, aber er hatte die Jünger und die waren ja mega unreif vom Gehirn. Ja, die haben sich gestritten, wer der Erste ist.
Sie haben bis zuletzt gedacht, dass Jesus hier eine Weltherrschaft jetzt aufbaut.
Genau, Petrus, der so impulsiv war und so. Also ich glaube, Jesus hat es nicht einfach mit den Jüngern gehabt.
Mhm. Und sie waren ja auch noch jung. Du musst ja auch sagen, wir haben früher immer so Bilder von Jüngern gesehen, die waren so 30, so wie
Männer,
Jesus.
Ja.
Genau. Aber wir wissen ja jetzt, dass die Jünger viel jünger noch waren. Die Jünger waren jünger. Ja. da gibt es ja ganz, also das waren auch noch Jugendliche teilweise, die noch keinen entwickelten präfrontalen Kortex vollständig hatten.
Genau, und dann siehst du aber das gesamte Bild. Du schaust dir das alles an, was Liebe bei Jesus bedeutet.
Genau,
und dann hast du auch einfach einen Verstand als Erwachsener.
Dass wir Jesus da auch als Beispiel nehmen können.
Und hast einen Verstand, um das dann im Kontext alles zu sehen.
Klar.
Und ich denke, wir sollten auch aufpassen, dass wir nicht jegliches Handeln Gottes, also was Gott macht oder was Gott im Alten Testament oder sonst wo gemacht hat, dass wir es auf uns übertragen. Ich bin nicht Gott, ja. Mhm. Gott hat richterliche Funktionen und königliche, aber er hat ja auch einen Überblick. Er steht ja drüber, er hat das alles erschaffen und er sagt sicherlich auch mal, mein ist die Strafe. Aber was wissen wir, was das bei ihm bedeutet oder so? Und das können wir nicht einfach nehmen oder andere biblische Geschichten, was er sich mit sonst was und dann in unser Familienleben da übertragen und es dann damit irgendwie rechtfertigen, was wir tun. Weil dafür bräuchte man schon einen genaueren Blick und auch eben viel mehr Kontext verstehen.
Ja, ich finde, da sprichst du einen ganz, ganz wichtigen Punkt an, dass wir oft dazu geneigt sind, eben diese Strafverse oder Kontexte einfach aus dem Zusammenhang zu reißen und dann auf die Familie zu klatschen und zu sagen, ja, schau, da ist ja auch gestraft worden. Also, aber ja, genau, schau den Kontext an und wir sollten uns nicht anmaßen, dann zu sagen, ja, das übertrage ich jetzt so.
Oder hat das da auch gemacht und hat die Strafgerichte kommen lassen und dies und jenes, deswegen schicke ich es jetzt auch mal über meine Kinder. Das ist einfach nicht drin, finde ich.
Genau, also wir sind in einer ganz anderen Position. Ja. Wir sind ja nicht Gott. Und eben, wir haben Jesus bekommen als die reinste, die purste Offenbarung.
So wie du es gesagt hast.
Des Charakters Gottes.
Oder wie er über sich sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater.
Und
vielleicht würde ich hier nochmal einwerfen, also soll hier kein Bashing sein oder so. Man kann auch das verstehen, also auch da mit Empathie ranzugehen, weil jemand, der so denkt und handelt, ja, wenn jetzt jemand denkt, ich muss mein Kind so strafen oder auch eigene Eltern vielleicht, die haben wirklich gedacht, dass sie machen ihr Bestes.
Ja.
Und es gibt ja auch ganz viel Sicherheit. Also diese, ja, wenn du genau weißt, was du machen sollst, wenn irgendein unerwünschtes Verhalten auftritt, gibt es dir selber ja ganz viel Sicherheit, auch Klarheit. Also es erfüllt auch viele eigene Bedürfnisse. Mhm. Nur,
Ja, du hast die Kontrolle.
Genau, du hast die Macht Kontrolle, aus. Du hast vielleicht auch Autorität und so weiter.
Selbstwirksamkeit sind alles Bedürfnisse, die dadurch erfüllt werden, ja.
Aber nur einseitig, ne?
Ja, also
nur
auf deiner Seite.
Elternteil, ja, cool.
Das Kind hat Angst.
Dann, ich hab's dann leicht. Mein Kind hat Angst vor mir, weil das ist die automatische Schlussfolgerung daraus, wenn man mit Strafen arbeitet, dass das Kind einfach dann Angst hat.
Mhm.
Meine Bedürfnisse werden erfüllt, aber von der anderen Seite, also was ich mir für mein Kind wünsche, das wird ja überhaupt nicht erfüllt. Ich wünsche mir ja, dass mein Kind eine gesunde Beziehung zu Gott hat. Wie kann es da...
Und du sprichst auch die Angst an.
Ja, ja, ja. Aber es ist halt drin, es ist einfach und es ist ja genau die Herausforderung, vor der wir stehen und vor der unsere Community steht, wo uns immer wieder die Leute schreiben, was soll ich denn dann machen? Ich kenne es ja nur so, ich habe es ja nur so erlebt. Wie geht denn jetzt die Alternative? Und genauso wie es praktisch dafür Schlagen und Strafen einen Plan gibt, wo man sich genau dann dran halten kann und dann weiß man genau, wie man vorgehen muss und so weiter, suchen die Leute selbstverständlich, völlig verständlich nach einem Plan, wie das denn jetzt dann gut geht. Und diesen Plan, den gibt es halt nicht. Also es gibt nicht dieses Rezept, das du dann abspulen kannst in dem Fall und in dem Fall. Sondern das ist das Herausfordernde.
Weil Gott uns ja auch da die Freiheit schenkt und es ist ja auch
Liebe. Genau, in bindungs- und bedürfnisorientiert umzugehen. Genau. Das ist die Herausforderung, da diesen Weg zu finden und immer wieder neu zu schauen in jeder Situation. Und nicht immer nur so ein Schablone drauf zu pressen und zu versuchen.
Der Punkt ist einfach nur, dass es Angst nicht sein kann, weil es in dem Bibelvers heißt, ja, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus.
Genau.
Es kann es nicht sein.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz wichtiger Text auch nochmal. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern Liebe treibt die Furcht aus. Der steht in Johannes 4, Vers 18. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Also wir wollen eigentlich keine Angst machen, machen es aber leider trotzdem ganz oft bei unseren Kindern, wenn wir nach diesen Schemata vorgehen, die wir so eingebläut bekommen haben. Ich denke, was uns da auch hilft, ist der Heilige Geist, der ja auch noch ist. Wir haben jetzt über Jesus ist die Offenbarung des Vaters und der Heilige Geist ist ja auch noch mit im Boot, der an uns wirken möchte und uns auch leiten möchte in solchen schwierigen Situationen auch, die wir sehen. Also zusammenfassend, Thema Strafen in der Bibel ist sehr komplex. Es gibt keine einfachen Antworten. Es gibt tausend verschiedene Kontexte. Und uns hilft es aber jetzt, für uns als Eltern, uns darauf zu besinnen, dass Gott Liebe ist. Und dass Strafen, egal welcher Art, also egal jetzt ob körperlich oder nicht körperlich, mit Angst arbeiten. Und eben, die Bibel aber sagt, Angst ist nicht in der Liebe, sondern Liebe treibt die Furcht aus.
Absolut, ja.
Das war wieder eine Folge von Inbindung. In Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich heute mit uns auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin.